Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite Professor Dr. Sascha Skorupka. In der letzten Episode haben wir über Literatur geredet. Ich hoffe, du hast sehr viel gelesen seitdem, würde ich mir wünschen.
Ich habe sehr viel gelesen, aber nicht Romane, falls du das jetzt meinst. Aber viel lesen tue ich ja immer, aber Romane habe ich nicht gelesen. Habe ich mir aber vorgenommen. Ich habe es mir ganz fest vorgenommen.
Sehr gut. Da stimmt ja was nicht bei dir, oder? Würde man dann sagen. Aber da stimmt vielleicht was anderes nicht. Denn wir haben heute ein unglaubliches Thema, wo du dich vielleicht besser auskennst. Ich bin da tatsächlich ein bisschen, weiß ich nicht genau, ob das, ist das eine Wissenschaft? Wir haben ja oft Wissenschaft küsst Kultur. Wir reden über Parawissenschaft. Parawissenschaften, was ist das denn, Sascha?
Parawissenschaften sind, Para steht ja für neben oder drüber hinaus. Das sind Wissenschaften, die, ja, könnte man sagen, so am Rande oder außerhalb der akademischen Wissenschaften sich befinden. Und wenn du jetzt sagst, ja, Mensch, Sascha, damit kennst du dich ja aus, dann klingt das so, als wäre ich so ein alter Parawissenschaftler. Das bin ich natürlich nicht, es geht heute um die Frage, so ein bisschen, was ist Wissenschaft, was ist keine Wissenschaft? Und wir werden hoffentlich über so ein paar Beispiele sprechen, wo man ganz gut zeigen kann, dass es eben zum Teil für sich in Anspruch nimmt, wissenschaftlich zu sein, es aber letztendlich nicht ist.
Es gibt ja den Begriff Pseudowissenschaften. Ist das, ja. Geht das in die Richtung?
Ist das, das ist sehr ähnlich, ja. Also Pseudowissenschaften gehören mit zu den Parawissenschaften. Ja. Das heißt, Pseudowissenschaften sind Theoriegebäude oder Denkgebäude, die sich wissenschaftlich nennen, die das aber überhaupt nicht sind. Mhm. Also gewisse Qualitätskriterien oder Grundeigenschaften von Wissenschaften nicht erfüllen. Das fällt unter Parawissenschaft. Und dann fällt auch noch unter Parawissenschaft, das ist alles ein bisschen schwammig, ja. Fallen dann so Sachen, die zwar für sich irgendwie Erkenntnisse, vor allen Dingen alternative Erkenntnisse irgendwie in Anspruch nehmen, die aber noch nicht sagen, wir sind irgendwie eine Wissenschaft, sondern wir, was weiß ich, haben so unsere Ideen, aber das ist irgendwie noch nicht so wissenschaftlich ausgereift oder sowas.
Was ist mit, du magst diesen Begriff gar nicht, weil das mit dem Thema auch gar nicht so deins ist, Homöopathie, gehört das zu Pseudowissenschaften oder ist Homöopathie nochmal ein ganz eigenes Thema?
Fällt eindeutig unter Parawissenschaft. Das ist deshalb nicht so meins, weil für sich in Anspruch nehmen, wissenschaftlich zu sein, es aber tatsächlich überhaupt nicht sind, weil so ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ja in der Folge über Homöopathie, haben wir da ja sehr ausführlich drüber gesprochen, die geben ja Heilungsversprechen, ohne dass diese Heilungsversprechen durch entsprechende Untersuchungen, Daten, Evidenzen irgendwie gesichert werden können. Und das finde ich immer ganz schlimm, wenn man Versprechen gibt und sagt, egal was für ein Versprechen, zum Beispiel, ich mache dich gesund, mhm, und dann den Leuten für teures Geld irgendwas verkauft wird und das aber überhaupt nicht hilft. Also jedenfalls nicht über den Teil des Placebo-Effektes hinaus. Das finde ich immer ganz schlimm.
Okay, also Homöopathie eindeutig.
Ist definitiv eine Parawissenschaft. Okay. Die nehmen für sich so eine gewisse Wissenschaftlichkeit in Anspruch. Also so eine gewisse, die haben dann eine Struktur und so ein Erkenntnissystem, auf das das alles aufbaut. Aber ein ganz wichtiger, ich würde sogar sagen, eine der wichtigsten Pfeiler von Wissenschaftlichkeit überhaupt, nämlich diese Evidenz. Mhm. Also das ist nachprüfbar, das ist wiederholbar. Sowas, das trifft auf Homöopathie halt nicht zu. Und für mich ist das auch immer so ein emotionales Thema, weil ich habe noch nicht so einen witzigen Spruch zu dem Thema gelesen, dass es irgendwie ja ganz komisch ist, dass die Krankenkassen in Deutschland, nicht alle, aber viele, für homöopathische Anwendungen bezahlen, die definitiv nicht wirken. Aber dass man als Patient, der eine Brille braucht, wie ich zum Beispiel ja auch, für so ein Hilfsmittel, was objektiv wirkt, ganz klar, eine Brille hilft, gar keine Frage, da muss man dann zuzahlen. Das ist schon irgendwie sehr seltsam. Und das ist ein witziger Spruch in dem Zusammenhang.
Was ist das mit Alternativmedizin, sowas wie Osteopathie dann auch noch oder auch traditionelle chinesische Medizin, wo ich beides befürworte und auch oft zu Osteopathen gehe. Und ich behaupte, mir hilft das. Ist das auch, gehört das zur Parawissenschaft?
Also Alternativmedizin gehört definitiv zur Parawissenschaft, weil schon allein durch die Begrifflichkeit. Hm. Also Medizin hat ja den Anspruch, Menschen zu helfen und gesund zu machen. Ja. Also Krankheiten zu verstehen, diese Krankheiten zu behandeln und letztendlich dazu beizutragen, dass Menschen gesund werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt die zutreffende Definition von Medizin ist, aber jetzt so aus der Lameng heraus, aus der Schnelle würde ich das so sagen. Also die ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber ich glaube, es wird ziemlich gut klar, was damit gemeint ist. Und dann ist die große Frage, was ist denn dann Alternativmedizin? Also was ist denn da alternativ? Auch die Alternativmedizin hat ja zumindest den Anspruch, Menschen gesund zu machen, Krankheiten zu behandeln. Mhm. Was ist denn da dann alternativ? Und womit grenzt sie sich von der, das ist ja dann dieser böse Begriff, Schulmedizin ab? Was bedeutet das? Und Schulmedizin wird ja damit auch in einen Zusammenhang gesetzt. So, das ist irgendwie doof. Und Alternativmedizin ist besser. Und das sind alles so, allein schon an diesen ganzen Begrifflichkeiten merkst du, dass das irgendwie komisch ist. Und was ja Alternativmedizin ausmacht, ist, dass die eben andere Behandlungsmethoden wählen oder diagnostische Konzepte, die sie als Ergänzung, das wäre ja noch irgendwie okay, oder sogar als Alternative zur wissenschaftlich begründeten Medizin verstehen. Hm. Das finde ich dann schwierig.
Hm. Klar. Aber Osteopathie, also ich meine, das hast du auch gerade gesagt, oder hast du noch gar nicht angesprochen, das ist ja etwas, ich gehe regelmäßig zur Osteopathin, fühle mich wohl, habe Meniskusriss übrigens schon lange und seit ich zur Osteopathin gehe, spüre ich den nicht mehr. Klar, es gibt Momente, so wenn ich lange mal gelaufen bin oder so, aber viel weniger als früher.
Was machen die Osteopathen? Die drücken, ne? Die drücken an dir rum.
Schauen, genau.
Also das ist ja so ein schleichender Übergang von tatsächlich Behandlungsmethoden, die wissenschaftlich noch nicht so untersucht und so verstanden sind, dass sie jetzt in den klassischen medizinischen Kanon reinkommen und ganz offensichtlichen esoterischen Firlefanz. Mhm. Ich kann jetzt Osteopathie nicht so richtig einschätzen. Kritisch wird es immer dann bei diesen ganz allgemein bei Alternativmedizin, wenn du die klassische wissenschaftlich begründete Medizin nicht mehr nutzt, dann wird es schwierig. Also in dem Moment, wo ein alternativmedizinischer Ansatz sagt, die ganze, und das dann Schulmedizin, also diese ganze, ich nenne das jetzt mal klassische Medizin, die ist doof, die macht dich nur krank, die macht dich nicht gesünder, ich habe hier irgendein Wunderpillchen oder Wundermittel für dich, dann wird es immer kritisch. Wenn du jetzt diese Anwendung zusätzlich nutzt und im Falle von irgendwie auftretenden Symptomen, neuen auftretenden Symptomen, trotzdem zu einer ärztlichen Fachkraft gehst, dann ist ja alles gut. Und vielleicht ist es so, dass ich irgendwann durch entsprechende Untersuchungen, Studien und so weiter, eine Wirkung feststellen lässt, dann ist es auch völlig in Ordnung. Mhm. Also Paramedizin oder Alternativmedizin kann auch erstmal bedeuten, es muss nicht automatisch totaler Quatsch sein. Es kann auch nur bedeuten, dass es aktuell nicht wissenschaftlich begründbar ist, dass es das aber vielleicht in Zukunft sein kann. Ich bin auch nicht per se gegen solche, sag ich mal, Methoden, die noch nicht wissenschaftlich fundiert sind, solange es dir hilft. Aber bei Homöopathie ist es zum Beispiel so und bei einigen anderen Sachen auch, Bachblüten, Schüsslersalz und was es da alles für ein Quatsch gibt. Das ist.
Weiß ich nicht, ob das Quatsch ist.
Das ist, ja, da gibt es aber Untersuchungen zu. Das ist nicht evidenzbasiert. Also da gibt es Untersuchungen, gerade Homöopathie ist sehr, sehr ausführlich untersucht worden und die Studienlage ist da total eindeutig. Das hilft nicht, nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und dann kann man auch sagen, dann kann man es auch sein lassen. Ne? Oder wenn man es dann nimmt, dann nimmt man halt diese Zuckerkügelchen und macht einen kleinen Abracadabra-Spruch dazu und fühlt sich dann gut. Wenn einem das hilft, das ist ja alles schön. Aber es wird ja so getan, als würde es wirklich helfen. Und das ist dann immer schwierig.
klar, da muss man tatsächlich aufpassen. Da habe ich auch unschöne Erfahrungen im Bekanntenkreis gemacht, wo gesagt wurde, das hilft. Mir persönlich hat es bei meinem, ich habe manchmal Gerstenkorn im Auge, dann nehme ich bestimmte Globuli und die haben mir immer geholfen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich weiß bei einer Person, die Depression hatte und da hatte der Heilpraktiker damals auch eine komische Geschichte gesagt, das hilft. Ja, die Person lebt leider nicht mehr, die Globuli haben nicht geholfen.
Ja, also die Selbstheilungskräfte des Körpers sind enorm. Und Homöopathie, es gibt ganz viel anekdotische Evidenz, wie man das nennt bei Homöopathie, weil ganz viele Leute berichten, ich nehme das, du jetzt auch zum Beispiel, ich nehme das, mir hat es geholfen. Mhm. Was man eigentlich machen müsste, wäre in so einem Fall wie bei dir, alternative Untersuchungen durchzuführen. Würde es dir denn auch helfen, wenn man dir statt einem homöopathischen Zuckertröpfchen irgendwie einfach nur so den Zucker gibt oder wenn man mit dir mal ein schönes Gespräch führt oder dir sanft über den Rücken streichelt oder so, würde dir das auch helfen? Oder geht das auch von alleine weg, wenn du gar nichts machst? Also das sind ja auch so Punkte. Solche Dinge, also es gibt ja diesen schönen Spruch, gerade ältere Leute sagen das ja gerne bei Krankheiten, die keinen Bock haben zum Arzt zu gehen, ist von alleine gekommen, geht auch wieder von alleine. Mhm.
Okay, du hast es als Quatsch bezeichnet, Homöopathie.
Das ja, also deine, das ist die Studienlage.
Studienlage, genau, genau. So. Aber was eindeutig auch zu Parawissenschaften gehört, und da bin ich gespannt, ob du auch sagst, dass das Quatsch ist, sind außersinnliche Wahrnehmungen. Können wir ja unterscheiden. Es gibt ja, ich glaube, es gibt drei Bereiche. Fangen wir mal mit der Telepathie an.
Ja.
Telepathie, Übertragung zwischen von Informationen zwischen Menschen, in dem Fall ohne Beteiligung der, wie sagt man, der Sinneskanäle.
So. Der klassischen Sinneskanäle. Ja. Nach allem, was ich dazu weiß, ist das Quatsch. Ich kann das aus zwei Gründen auch begründen. Der eine Grund ist, es gibt aktuell.
Sag mal, ich würde ganz unterbrechen. Ja. Ich wusste, dass du das sagst. Ist das dann schon Telepathie? Dass ich schon wusste, vorher wusste, dass du sagst, dass es Quatsch ist?
So, und das ist jetzt der dritte Grund, warum man überhaupt annehmen könnte. Oder sagen wir so, das ist der Grund, warum Leute annehmen, dass es so etwas wie außersinnliche Wahrnehmungen gibt. Weil es tatsächlich Wahrnehmungskanäle gibt in der Kommunikation von Menschen, die nicht bewusst sind, sondern auf unbewusster Ebene. Das ist aber nicht außersinnlich, das ist einfach nur unbewusst. Das ist die Frage der Körperhaltung, die Frage der unauffälligen Mimik und so weiter, was dir irgendwelche Profiler vom, was weiß ich, FBI, CIA erzählen, wie du Lügner enttarnst oder so. Ne? Da gibt's ja auch ganz viele mehr oder weniger glaubwürdige Berichte drüber. Also das ist ja aber nicht außersinnlich, sondern das ist einfach unbewusst. Und da du mich als Person sehr gut kennst, kannst du dir schon mit großer Wahrscheinlichkeit ausrechnen, mit großer Sicherheit ausrechnen, wie ich wohl antworten werde auf so eine Frage. Das ist nicht Telepathie.
Okay.
Und diese Illusionskünstler, die auch scheinbar telepathische Kräfte haben oder so, das sind einfach sehr geschickte Tricks, die durchgeführt werden. Und dadurch kann man den Eindruck haben, dass es so etwas wie Telepathie oder so gibt. Aber, und jetzt kommen meine zwei Gründe, es gibt aktuell, nach allem, was ich von den physikalischen Modellen weiß, die es aktuell gibt, keine physikalische Erklärung dafür, wie das funktionieren soll. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, und es kann ganz viele Dinge geben, die wir noch nicht kennen. Das ist alles richtig, das kann es geben. Aber dann müsste man die ja irgendwie, das müsste man ja dann irgendwie sehen können. Also das ist wie bei dieser, damals bei Science Fiction, wo wir drüber gesprochen haben, mit diesen Parallelwelten. Ob es die gibt oder nicht, wissen wir nicht. Und solange wir mit denen keinen Kontakt haben, ist das, kann man da schön drüber philosophieren, das ist aber nichts Reales, sondern das kann so sein. Damit kann man vielleicht Dinge erklären, aber wenn man keinen Kontakt hat, so. Und das ist bei den physikalischen Modellen auch so, wenn man Telepathie nicht erklären kann, dann und es überhaupt keinen Ansatz gibt, wie man es erklären könnte. Es gab viele Versuche dazu. So, muss man erstmal sagen, offensichtlich geht's nicht. Und das wird ja getestet. Also es gibt ja in Deutschland zum Beispiel die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Da bin ich auch Mitglied seit vielen Jahren schon und die führen regelmäßig sogenannte Psi-Tests durch, wo also Tests über Telepathie, Wünschelrouten gehen und was es alles gibt, gemacht wird. Und diese Tests sind nach wissenschaftlichen Standards und diese Ergebnisse, die rauskamen, waren immer so, Es kommt nichts raus. Mhm. Gibt es nicht. Das heißt also, wir haben keine theoretische Basis, auf der das funktionieren kann, kein Erklärungsmodell, nicht mal ein Ansatz, eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Noch haben wir einen praktischen Beleg dafür. Man sieht, wenn man es unter Laborbedingungen, und das muss nicht Labor sein, unter standardisierten Bedingungen macht und einfach testet, stellt man fest, nein, es funktioniert nicht.
Mhm. Ich kann die Antwort jetzt wahrscheinlich auch schon, die weicht jetzt schon auf die nächste Frage.
Oh, wieder Telepathie.
Aber nee, weg von Telepathie, ja, zu etwas aber Ähnlichem, würde ich sagen. Aber da nehme ich gleich eine ganze Berufssparte mit hinein in diese Fragestellung. Ich meine jetzt nicht die Heilpraktiker, keine Angst, sondern Menschen, die auch seit Jahrhunderten auf Jahrmärkten doch sehr erfolgreich arbeiten, ja, meistens eine Glaskugel dabei. Ja. Zumindest war es früher so. Hellsehen geht in die gleiche Richtung mit Telepathie wahrscheinlich.
Ja, ja. Wie heißt es so schön? Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn es um die Zukunft geht.
Ja.
Was Hellseher machen, ist, ob das nun mit der Glaskugel oder mit Tarotkarten oder sonst irgendwas ist, oder Astrologie ist genau das Gleiche. Das ist eine geschickte Deutung der Person, die vor einem sitzt.
Okay.
Da gehört ganz viel Empathie dazu, ganz viel Erfahrung. Und dann sitzt jemand vor dir und du kannst dann an der Art und Weise, wie die Menschen reagieren, oder Leute können das, ich kann das auch nicht, aber es gibt Leute, die können aus den Personen, die zu denen kommen, eine Menge herauslesen und können dann eben, da gibt's auch diverse Tricks in der Kommunikation, wie du die Leute dann, wie du Informationen aus denen rausholen kannst und denen dann Dinge sagen kannst, die eigentlich offensichtlich auf dem Tisch liegen, die den Personen aber nicht bewusst sind, und dann haben sie plötzlich das Gefühl, er kennt mich und das ist eine Person, die hat mich erkannt. Das sind aber letztendlich psychologische Fähigkeiten, das ist Empathie und es ist auch ein bisschen Training, was es dir dann ermöglicht, das zu tun. Und das nutzen eben Illusionskünstler und Hellseher und sowas, die machen das halt.
Okay. Dritter Punkt, der auch in eine ähnliche Richtung geht, aber da sieht man nicht in die Zukunft einer Person, sondern ja, kann ganze Dinge vorhersagen aus der Zukunft, Präkognition. Oder willst du sagen, dass jemand wie Nostradamus kein vernünftiger Wissenschaftler war? Oder ich meine, du kannst ihn jetzt bashen, aber dann liegt es vielleicht auch daran, dass er einen bekannteren Namen hat als du.
Ja, genau. Ja. Also, ob das nun Leute aus der aus früheren Jahrhunderten sind oder aktuell Leute sind, in dem Moment, wo du dich hinstellst und große Dinge vorhersagst, insbesondere große Katastrophen oder so, dann gelingt es dir relativ leicht, eine gewisse Anhängerschaft um dich herum zu scharen. Und das war bei Nostradamus genauso. Und diese Verse, die er geschrieben hat, die sind ja so nichtssagend, da kannst du alles reininterpretieren. Mhm. Das ist genauso wie in den Zeitungen, wo dann das Tages- oder Wochenhoroskop dargestellt wird. Da kannst du alles reininterpretieren. Und da findet sich jeder irgendwie wieder, oder man findet da irgendetwas wieder, weil das eben ganz viel Deutung ist. Und davon lassen sich viele Menschen beeindrucken und viele Menschen verdienen damit auch sehr viel Geld. Und das ist früher genauso gewesen wie heute. Aber dass du jetzt die Zukunft voraussagen kannst, dass das nicht funktioniert, sehen wir ja schon an all den Vorhersagen, selbst im wissenschaftlichen Bereich, wenn dann irgendwelche, sei es in der Wirtschaftswissenschaft, sei es in der in anderen Wissenschaften, wo dann so Zukunftsprognosen gemacht werden, die 20 oder 30 Jahre in die Zukunft gehen, wo man immer wieder feststellen muss, die stimmen einfach nicht. Du kannst nicht so weit, selbst mit, sag ich mal, wissenschaftlichen Mitteln, kannst du nicht so weit in die Zukunft prognostizieren. Hm. Und was du aber tun kannst, wenn du erfolgreich sein willst, und das sehen wir ja an verschiedenen Stellen jetzt, wenn du besonders laut schreist, wenn du besonders große Katastrophen heraufbeschwörst, wenn du es besonders schlimm machst, dann wirst du gehört, dann wirst du auch ernst genommen. Aber das hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
Also auch da würdest du sagen, nein.
Nein, weil also es gibt keine Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen. so wirklich in die Zukunft zu sehen.
Ich würde gerne noch die bezeichnen sich selbst als wissenschaftlichen Forschungszweig, also sind, geht auch in die ähnliche Richtung Parapsychologie. Also selber sagen Sie, das sind Wissenschaftler.
Ja, klar. Also Para bedeutet ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ja. Para bedeutet ja nicht, dass die keine Wissenschaftler sind, sondern die nehmen ja, also Leute, die in Parawissenschaften tätig sind, nehmen ja für sich in Anspruch, dass sie wissenschaftlich sind. Aber sie sind aus verschiedenen Gründen nicht im, sage ich mal, klassischen akademischen wissenschaftlichen Betrieb drin. Ne, die sind so am Rande oder außerhalb der, sage ich mal, etablierten Wissenschaften. Das kann bedeuten, dass sie da reinkommen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Alfred Wegener mit seiner Kontinentaldrift-Theorie. Mhm. Da ist er damals verlacht worden für und nicht ernst genommen. Heute ist es ein wichtiger Bestandteil der Geologie. Also war er damals Parawissenschaftler? Heute ist es anerkannte Wissenschaft. Mhm. Und da gibt es sicherlich andere Beispiele. Der, ich vergesse leider immer seinen Namen, der Hygienearzt aus Österreich, der eingeführt hat, dass die Ärzte die Hände waschen, bevor sie die schwangeren Frauen untersuchen. Und das hat dann quasi instantan dazu geführt, dass die Schwangerschaftsabbrüche, dass die Frauen ihre Kinder verloren haben oder schweres Kind mit Fieber hatten oder so, dass das schlagartig weniger geworden ist. Das war damals auch erstmal vielleicht eine Parawissenschaft, Hygiene. Heute ist es etabliert. Also das bedeutet nicht automatisch, dass es daneben ist. Parapsychologie. Ignaz Semmelweis. Ja. Ich vergesse immer seinen Namen. Es ist total ärgerlich. Genau, Ignaz Semmelweis. Der war auch nie anerkannt damals und hat sich auch unbeliebt gemacht. Und würde aus der heutigen Perspektive sicherlich, oder würde heute, wenn man da so drauf guckt, wahrscheinlich Parawissenschaftler sein, ist aber heute etabliert. Vielen Dank.
Aber damals hätte man ihn als Parawissenschaftler bezeichnet.
Würde man vielleicht so sagen. Ja, man hat ihn jedenfalls nicht ernst genommen. Und Parapsychologie beschäftigt sich mit den, sag ich mal, psychischen Fähigkeiten außerhalb des normalen Wachbewusstseins. So, also, was weiß ich, Dinge wie Leben nach dem Tod oder solchen Sachen. Und meines Wissens ist das von der Psychologie nicht anerkannt. Mhm. Und wir haben jetzt viele Beispiele genannt. Vielleicht noch mal ganz kurz diese Qualitätsmerkmale. Da haben wir ja schon in Glauben versus Wissen drüber gesprochen. Wissenschaft zeichnet sich halt aus durch Struktur. Also du hast irgendwie ein Modell, du strukturierst, ordnest Informationen, Daten, hast ein Modell, was das Ganze irgendwie passend zusammenführt und mit dem du auch, und das ist der nächste wichtige Schritt, mit dem du deine Theorien überprüfen kannst. Also du machst Experimente, du machst Untersuchungen, werden deine Daten belegt, werden sie nicht belegt, passt das oder passt das nicht? Und gerade diese Evidenzbasiertheit, das ist etwas, was bei den Parawissenschaften eben die Experimente funktionieren nicht. Also es kommt einfach nicht raus. Mhm. Und es gibt es in der Physik ja auch. Also in der Physik gibt es also im Internet eine Fülle von Menschen, die behaupten, Einstein lag mit seiner Relativitätstheorie falsch und eigentlich muss das so und so sein. Und da gibt es zwei Gegenargumente. Das eine Gegenargument ist, im Rahmen dessen, was die Relativitätstheorie vorhersagt, haben wir bisher lauter passende Ergebnisse bekommen mit den Experimenten. Also die Theorie funktioniert sehr gut, erstens. Und zweitens, all die anderen Theorien, die vorgeschlagen werden, funktionieren nicht so gut oder haben Annahmen, die einfach überhaupt nicht plausibel sind, also die irgendwie vom Himmel fallen. Und deswegen sind das dann so Theorien, die einfach nicht funktionieren.
Ich habe jetzt noch ein Thema ausgegraben, wo wir vielleicht extra in einer gesonderten Episode nochmal drüber sprechen sollen, aber das gehört auch zu den Parawissenschaften. Aber du hast ja gerade eben bei Ignaz Semmelweis auch gesagt, vielleicht ist es ja in 5, 6, 7 Jahren, 8 Jahren anders. Und dann sagt man, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, sind vielleicht auch Wissenschaftler. Ich rede von Esoterik, Spiritualität. Da schaut er auf jeden Fall ganz anders rein als eben, jetzt gerade, als es noch ums Händewaschen ging.
Ja. Ich habe schon gesagt, was kommt jetzt?
Ja, wer weiß das denn schon vielleicht?
Naja, also die, ich weiß, das ist jetzt durch Corona auch noch mal alles, also die Zweifel an Wissenschaft sind insbesondere an während Corona, so muss ich es ja sagen, sind die deutlich größer geworden, weil man da auch als Laie Zeuge war, wie sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untereinander über die Deutungshoheit streiten und über die Ergebnisse, die es gibt, streiten. Und dieser Streit nach außen hin ist dann auch von der Presse so hochgejubelt worden, so nach dem Motto, die Wissenschaft hat ja keine Ahnung. Ein wichtiger Grundpfeiler der Wissenschaft, neben dieser Evidenz und Struktur und Modell und so weiter, ist auch der Zweifel. Das heißt, dieses stetige Nachfragen, bin ich denn mit meiner Idee auf dem richtigen Weg? Ist mein Modell zutreffend oder muss das verändert werden? Und genau dieser Zweifel und diese Auseinandersetzung, da haben wir eben mitbekommen als Laien. Und wenn sich Fachleute über sowas unterhalten, kann man dem ja inhaltlich in der Regel nicht so folgen. Ne? Auch wenn natürlich Deutschland aus 82 Millionen Bundestrainern besteht während der Fußball-Weltmeisterschaft und während Corona waren es 82 Millionen Virusexperten. Aktuell haben wir 82 Millionen Außenpolitik-Experten. Ne? Also wir nehmen uns ja immer heraus, dass wir es natürlich viel besser wissen als die Leute, die da nun an den Stellen arbeiten. Aber tatsächlich ist es ja so, so viele Experten gibt es da nicht. Und wenn die sich dann streiten, können wir dem fachlich nicht folgen. Also ich kann die Argumente zwar, so manche Argumente kann ich nachvollziehen, aber ich verfüge nicht über das Laborfachwissen und über das Fachwissen über Genetik und Viren und so weiter, dass ich jetzt tatsächlich die Argumente fachlich beurteilen könnte. Mhm. Ich erlebe nur, die streiten sich halt. So, und warum habe ich jetzt so weit ausgeholt? Ja. Die Esoterik hat einen großen Zulauf bekommen, weil die für sich in Anspruch nehmen, auf irgendeine Art auch immer, eine Erklärung der Welt zu geben. Und die Menschen haben sich von der Wissenschaft, unter anderem durch Corona, immer mehr abgewendet, weil die Wissenschaft ja irgendwie, die kommen ja auch nicht so richtig klar und das ist ja auch alles komisch. Aber man muss wirklich sagen, die Naturwissenschaften, Physik, die Chemie, die Biologie, die Ingenieurwissenschaften, die funktionieren. Also das ist etwas, was immer wieder vergessen wird. Und Esoterik, alles das, was die macht, das funktioniert halt nicht. Und damit ist der, sag ich mal, die Fußstapfen, in die man treten muss, wenn man jetzt die aktuelle Wissenschaft ersetzen will, weil man durch Esoterik zum Beispiel, die sind schon verdammt groß. Weil man muss dann etwas ersetzen oder Erklärungsmodelle anbieten, die mindestens genauso gut funktionieren wie die jetzigen Erklärungsmodelle. Und auch wenn die Menschen durch, wie gesagt, Corona und so, Zweifel an der Wissenschaft haben und auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich auch, alles nur Menschen sind und Fehler machen, so muss man wirklich sagen. Ich sage das meinen Studenten immer, meinen Studierenden, nehmt euch mal ein Handy in die Hand. Allein die Tatsache, was dieses Ding alles kann, dass ihr jederzeit irgendwelche Informationen von irgendwo, von der Welt bekommen könnt. Ihr macht euch nicht mal ansatzweise Gedanken darüber, wie viele Millionen Patente in so einem Ding drinstecken. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Und was für fundamentale physikalische und chemische Erkenntnisse da drinstecken, dass so ein Ding so funktioniert. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das ist alles Quatsch, finde ich schon sehr mutig. Und das ist ja im Grunde genommen das, was die Esoterik macht. Die stellt sich an, so, ganze Wissenschaft ist Quatsch, das funktioniert alles nicht. Wir haben die richtige Idee.
Ich bremse da ein bisschen, weil wir werden auf jeden Fall nochmal über Esoterik sprechen als eigenen Punkt. Ich glaube, da haben wir doch, glaube ich, noch einiges zu diskutieren. Aber sind wir uns, glaube ich, einig, dass es wahrscheinlich nicht in 5 Jahren als Wissenschaft anerkannt wird. Aber was ist mit einem letzten Punkt, den ich auch mitgebracht habe, der auch zu den Parawissenschaften zählt? Was ist mit der Ufologie?
Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, wann das kommt. Ja. Wir wollten ja sowieso mal über außerirdisches Leben sprechen. Ja. Und
deswegen reißen wir es auch nur an. Es kann sich auch nochmal verändern. Wer weiß, wann der Podcast, also kann ja sein, dass du jetzt was sagst und wir dann in 3 Monaten eine Folge aufnehmen und da haben wir dann schon den ersten Kontakt mit Aliens, die hier.
Ja, also wenn es nach manchen Leuten geht, leben die ja schon längst unter uns. Und jedes Mal, wenn du in einen Raum gehst und plötzlich nicht mehr weißt, was du da alles eigentlich wolltest, dann waren im Grunde genommen die Men in Black vorher da und haben dich geblitzlicht. Ja,
bei dir bin ich mir auch nicht sicher, ob du vielleicht doch ein Echsenmensch bist.
Genau. Gibt auch wunderbare Videos bei Instagram, wo dann so irgendwelche Scam Videos, wo dann Leute irgendwas gemacht haben.
Ja, aber lass uns das kurz anreißen, Ufologie. Also Ufologie. Wir haben da auch ein extra Thema da.
Naja, also die, also es gibt schon Menschen, die sich sehr ernsthaft damit beschäftigen und versuchen, die unbekannten Flugobjekte zu katalogisieren und auch zu untersuchen. Und es ist auch wohl so, dass es einen Teil von Sichtungen gibt, die man tatsächlich nicht erklären kann mit, sag ich mal, klassischen Erklärungsmethoden. So, die kann man nicht erklären und die Amerikaner, es gibt bei Netflix einige schöne Episoden zum Thema Aliens und so weiter und da werden, ist auch immer ganz interessant, wie die aufgebaut sind und da werden auch so Videoaufnahmen gezeigt und das können wir nicht erklären. Das mag alles sein, dass das dann automatisch Außerirdische sind, das ist so ein Schritt, den finde ich einen Schritt zu weit. Also erstmal ist es so, wir haben dort ein Phänomen, das können wir nicht erklären. Das kann erstmal vieles bedeuten. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, dass das keine Außerirdischen sind, sondern Leute aus der Zukunft, die dann hergekommen sind. Das kann man sich alles überlegen. Nach allem, was ich weiß, ich stecke da allerdings auch nicht tief drin in dem Thema, nach allem, was ich weiß, ist es so, man kann es nicht belegen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, da gibt es und da gibt es und so. Aber diese Beweise sind nie aufgetaucht. Und
das sagt auch schon viel aus, den Reaktionen.
Ja, naja, also das, du kannst natürlich viel behaupten. Von der wissenschaftlichen Seite her ist es so, dass da gab es ja jetzt neulich ganz interessante Veröffentlichungen zu. Eine Sache, die, also ein Paradigma, was in jedem Fall am Fallen ist, ist diese Einzigartigkeit des Lebens auf der Erde, weil man festgestellt hat, dass Leben, ich formuliere es mal in knapp und in kurz, Leben ist keine Besonderheit, keine Einzigartigkeit, sondern es ist eine Zwangsläufigkeit. In einem System, wo die Rahmenbedingungen stimmen, dass sich dort wie auch immer Leben entwickeln kann, wird sich Leben entwickeln. Und das war lange Zeit, es war lange Zeit so, dass die Vorstellung anders war, dass wirklich die Erde als etwas ganz Besonderes gesehen wurde. Große Ausnahme gibt es kaum überall, dass sich nun gerade hier Leben entwickelt hat und dass sich das so weit entwickelt hat. Das sind alles so viele Wahrscheinlichkeiten, dass es quasi so unwahrscheinlich und so unmöglich ist, dass dann, und das ist dann der nächste Schritt, quasi nur ein Gott das Ganze geschaffen haben kann. Das ist das Krönchen obendrauf. Also wir sind etwas ganz Besonderes. Und das verändert sich gerade in der Astrobiologie, die auch keine Parawissenschaft ist in dem Sinne, die dann eben sich mit diesem Thema beschäftigt. Wie ist das eigentlich, Leben außerhalb der Erde, im Weltall draußen? Und da entwickelt sich gerade immer oder setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass Leben eine Zwangsläufigkeit ist und dass wir wahrscheinlich, dass es um uns rum wimmelt an Leben. Man kann Leben irgendwelche Einzeller sein, Leben kann auch irgendwas Intelligentes sein, was man auch immer unter intelligent bezeichnet. Je höher entwickelt die Lebensform ist, desto mehr Zeit brauchst du, damit sie sich entwickeln kann. Und deswegen werden die Welten, die mit intelligenten Lebensformen, die vielleicht vergleichbar mit uns sind, die wird es weniger geben als irgendwelche Planeten, die mit irgendwelchen Bakterien oder so besiedelt sind. Aber dass wir Leben draußen finden werden, das ist so gut wie sicher. Also das, aber das habe ich schon immer geglaubt. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir die Einzigen sind im Universum. Und das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist dann die Frage, wie kommen die zu uns? Und da ist es tatsächlich so, im Augenblick haben wir keinerlei technischen, physikalischen, grundsätzlichen Anhaltspunkt, wie man diese riesengroßen Entfernungen überwinden will. Also es gibt ein paar abgefahrene Theorien aus der theoretischen Physik mit irgendwelchen wilden Annahmen, wie das irgendwie gehen könnte. Die sind aber aktuell zumindest weit jenseits von Gut und Böse. Und deswegen war so auch eine Idee von Ufologen, die dann sagen, na ja, diese weiten Reisen schaffen wir vielleicht tatsächlich nie, aber was ist denn, wenn jemand eine Zeitmaschine erfindet und die dann aus der Zukunft zu uns kommt? Ja, weiß ich nicht. Das ist genauso wie mit den Parallelwelten. wissen wir nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und solange das so ist, kann man sich das überlegen, kann man sich nicht überlegen. Sagen wir mal so, Ufologie, Parawissenschaft, solange es darum geht, diese Sichtungen zu strukturieren, zu katalogisieren, zu untersuchen, was es mit diesen Phänomenen auf sich hat, hat das sehr wohl etwas mit Wissenschaft zu tun. wenn man dann anfängt, darüber hinaus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, wie zum Beispiel, ich kann das nicht erklären, also muss das ein Alien sein, verlässt man die wissenschaftliche Basis. Oder ich kann es nicht erklären, also muss das ein Reisender aus der Zukunft sein. So, dann, das ist reinste Spekulation.
Aber das ist ein Thema, wie gesagt, worüber wir auf jeden Fall noch mal intensiver sprechen müssen und sollen. Spannendes Thema auf jeden Fall, denn wir haben ja auch schon wieder, sind wieder über der Zeit. Wir sind eigentlich schon am Ende angekommen, es sei denn, du willst noch irgendetwas Wichtiges sagen oder willst du behaupten, Podcast ist auch keine Wissenschaft? Da kannst du nochmal drüber nachdenken, vielleicht zur nächsten Episode.
Ja, also ich bin jetzt, der Podcast ist keine Wissenschaft. Podcast ist etwas, was in jedem Fall viel Spaß macht. Und wir haben ja, es geht ja hier auch nicht darum, dass wir das Ganze wissenschaftlich aufziehen, sondern es geht ja im Grunde genommen darum, dass wir uns einfach über Dinge unterhalten. Und das es ist ja auch ganz schön, wenn das nicht rein wissenschaftlich ist. Weil wenn du, sag ich mal, ich erinnere mich an so manche Tagungen und an so manche Diskussionen, das ist für Außenstehende auch nicht immer unterhaltsam, was da so passiert. Wir haben so ein paar andere Themen, gar nicht angesprochen übrigens. Ne? Also wir haben nicht über Bilokation gesprochen, also dass Menschen an unterschiedlichen Orten gleichzeitig sein können. Dann gibt's ja das erfundene Mittelalter, dass irgendwie 300 Jahre des Mittelalters erfunden worden sind. Es gibt Kryptozoologie, also wie heißt das in Schottland? Loch Ness, genau, ja. Nessie, genau, Nessie von Loch Ness oder Bigfoot oder so. Dann haben wir auch nicht über Präastronautik gesprochen. Da könnte ich auch viel drüber. Ich habe ja damals Erich von Däniken gelesen, fand das total spannend.
Das war ja. Bigfoot, ich habe noch einen Bigfoot-Witz zum Ende. Ach, der witzig, bei Bigfoot sagt der eine, du, ich habe gerade Reinhold Messner gesehen, sagt der andere, was, den gibt's wirklich?
Ja.
Okay, genau. Der ist nicht so gut. Also vielleicht sollte man hier dann auch aufhören. Ja, wir haben einige Themen nur angerissen oder gar nicht, aber Parawissenschaft ist auch
ein Riesenthema. Ja. Und wer sich für dieses Thema Parawissenschaften mehr interessiert und da mehr drüber wissen will, auch diese Abgrenzung Parawissenschaft, richtige, in Anführungszeichen richtige Wissenschaft. Ich habe das ja hier so ein bisschen aus der Hüfte immer geschossen. Das ist Wissenschaft und das nicht und so weiter. Die Diskussion dahinter ist bei manchen Themen doch deutlich komplexer und umfangreicher. Also wer sich dafür interessiert, der kann sich gerne mal auf der Website von der Deutschen Gesellschaft zur Untersuchung von Parawissenschaften umsehen, die GWOP. Da bin ich auch Mitglied. Die haben jetzt übrigens im Mai in Regensburg eine Tagung, die sogenannte SkepCon. Und da geht es um ganz viele von diesen Themen. Also wer das genauer wissen will, gwup.de kann da mal schauen. Das sind Menschen, die sich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen und versuchen eben dort auch eine wissenschaftliche Grundlage dafür zu liefern. Kleiner Werbeblock, aber das passt ja gerade sehr gut zu dem Thema.
Sehr gerne.
Deswegen habe ich das mal eingeworfen.
Dann vielleicht noch ein kleiner Werbeblock von mir zum Ende. Wer Spaß hatte, uns zuzuhören, der kann uns bald auch wieder live sehen. In wenigen Tagen, am 15.05. sind wir hier wieder mit dem nächsten Science-Slam in Fulda auf der Bühne. Diesmal im Fonda-Museum, in der Kapelle im Fonda.
Oben in der Kapelle ist ein wunderschöner Raum, ja. Ja, kommt alle vorbei, seid herzlich willkommen. Da im Mai ist es vielleicht auch noch nicht so heiß, dass man vor allen Dingen seine Zeit draußen verbringen will. Und da kann man dann richtig schön. Und selbst wenn, man ist ja direkt in der Innenstadt von Fulda und kann dann danach, nach unserem Science Slam, gerne dann durch die Altstadt flanieren und dort dann vielleicht noch irgendein kühles Getränk zu sich nehmen am Abend.
Das ist ja gut gesagt. Aber machen wir erstmal mehr Werbung für den Science Slam. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ja, vielen Dank. War wieder eine tolle Folge. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben wieder 3-4 Themen auf der Liste, die wir noch abarbeiten müssen. Es wird nicht weniger. Es wird immer wieder mehr. Aber das ist ja sehr schön. Ich freue mich immer wieder. Shaggy, es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir dann bald auch wieder auf der Bühne stehen. Wir sehen uns. Bleibt uns treu. Bleibt gesund. Und eine schöne Zeit. Bis dann.